Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Ich begrüße Sie herzlich zum zweiten Treffen unserer Reihe Die Jahrzehnte, das deutsche Gedicht in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Besonders herzlich begrüße ich Stefan Herrlin und Adolf Endler, die heute in Dialog treten werden. Ich muss vorher nichts sagen, will aber dem begonnenen Brauch folgen und ein Gedicht als Motto über den Abend stellen. Ein Gedicht von Wilhelm Tkatschik, ein deutsches Gedicht. Wie ist nur möglich, dass ich, wenn ich liege, in vielen Traumgestalten ohne Zeitmaß lebe, als Mann im Flugzeug mich vom Boden hebe und durch ein Flakgeschütz mich selbst bekriege? Adolf Endler beginnt.
Stefan Hermlin hat mich gebeten, anzufangen. Nun ist es etwas schwierig, für jedes Jahrzehnt, wie das diese Veranstaltung vorsieht, je ein eigenes und ein fremdes Gedicht auszusuchen. Da wird sich also einiges überlappen. Mir kommt es zum Beispiel so vor, als hätte ich in den 50er Jahren erst ganz am Ende das eine oder andere geschrieben, was vielleicht mit ein paar Zeilen erhaltenswert ist. Und so werde ich beginnen mit einem ganz kleinen Gedicht, das datiert ist mit 1960, aber sicher in den Jahren vorher entstanden oder geplant worden ist und das zusammenfasst eine Reihe von frühen Gedichten, die sich mit Kindheit und Krieg beschäftigen, die eine ganz bestimmte Atmosphäre haben, Erlebnisgedichte sehr schlichter Art, zum Teil beeinflusst von Johannes R. Becher, das hat sich dann später gegeben, zum anderen von dem, was man so als amerikanische Charakterballade begreift, Edgar Lee Masters, Die Toten von Spoon River und Ähnliches. Dieses Gedicht hier fasst offensichtlich, dieses kleine Gedicht, diese Motive auf eine schon phantasmagorische Weise zusammen. Ich betone diesen Begriff phantasmagorisch, weil der für meine spätere Produktion wichtig wird. Es hat zuerst die Überschrift gehabt, als der Krieg zu end war, nicht dieses Brechtchen zu end war, nicht zu Ende war. Außerdem passte diese Überschrift auch rhythmisch zu dem Text durch die Verkürzung. Hier steht ohne Überschrift und gefällt mir so auch besser. Es steht in dem Band Akte Endler, der bereits 81 oder 82 im Reclam-Verlag erschienen ist, eine Auswahl aus meinen Gedichten. Akte Endler, 1960. Da war ein Nest blutroten Schwalbenflaums. Da war ein Nest gebaut aus nackten Knöchlein der kleinen Schwalben, die in diesem Nest, gebaut aus ihren Knöchlein, hausen wollten, sehr warm im Nest, aus ihrem Flaum blutrot. Dazu stelle ich ein Gedicht von Franz Fühmann, ungefähr aus der gleichen Zeit, das Karl Mickel und ich damals auch aufgenommen haben in die 1966 erschienene Anthologie In diesem besseren Land, Gedichte der Deutschen Demokratischen Republik seit 1945. Das Gedicht von Franz Fühmann fällt aus dem, was er früher an Gedichten geschrieben hatte, auch was die Strophenform betrifft, heraus. Es trennt sich von den frühen Gedichten. Es wird Parlando. Das war, glaube ich, für mich wenigstens sehr wichtig. Die anderen Gedichte in dieser Anthologie folgen in der Regel sehr strengen Gesetzen. Auch dieses ist nicht unstreng gebaut, aber Sie werden gleich hören, dass die Tonlage doch sehr frei ist, entsprechend dem abgehandelten Thema Lob des Ungehorsams. Sie waren sieben Geißlein und durften überall reinschauen, nur nicht in den Uhrenkasten. Das könnte die Uhr verderben, hatte die Mutter gesagt. Es waren 6 artige Geißlein. Die wollten überall reinschauen, nur nicht in den Uhrenkasten. Das könnte die Uhr verderben, hatte die Mutter gesagt. Es war ein unfolgsames Geißlein. Das wollte überall reinschauen, auch in den Uhrenkasten. Da hat es die Uhr verdorben, wie es die Mutter gesagt. Dann kam der böse Wolf. Es waren 6 artige Geißlein. Die versteckten sich, als der Wolf kam, unterm Tisch, unterm Bett, unterm Sessel. Und keines im Uhrenkasten. Sie alle fraß der Wolf. Es war ein unartiges Geißlein, das sprang in den Uhrenkasten. Es wusste, dass er hohl war. Dort hat's der Wolf nicht gefunden. So ist es am Leben geblieben. Da war Mutter Geiß aber froh.
Ein Gedicht aus den 40er Jahren. Aber erst ein Gedicht aus der Zeit nach dem Krieg, 47. Die Zeit der Wunder ist vorbei. Hinter den Ecken versanken Bogenlampensonnen. Ungenau gehen die Uhren, die mit ihrem Schlag uns schrecken. Und in der Dämmerung sind die Katzen wieder grau. Die Abendstunde schlägt für Händler und für Helden. Wie dieser Vers stockt das Herz und es erstickt der Schrei. Die Mauerzeichen und die Vogelflüge melden, die Jugend ging, die Zeit der Wunder ist vorbei. Es war die gute Zeit der Schwüre und der Küsse. Verborgen waren die Waffen, offen lag der Tod. Die Schwalben schrien in einem Abend voller Süße. Man nährte sich von Hoffnung und vergaß das Brot. Die halben Worte, die im Dunkel sich verfingen, waren so unverständlich wie Orakelspruch. Hörst du es noch, wenn wir die Zeit der Kirschen singen? Ich weiß noch heut der blauen Nebel bitteren Ruch. Ich weiß die tückische Leere noch der Rückzugsstraßen und nachtschwarz die Minuten vor dem Drahtverhau. Der treue Farben brachen durchs Gewölk der Phrasen. 2000 Mal begann das Alphabet mit V. Und der bedrohten Rüstung schimmerte von Tränen. Ich weiß noch, wie im Strom das Boot der Liebe sank. Ich habe im Ohre noch die Lockung der Sirenen, wenn mit dem letzten Wein den Rest der Furcht man trank. Die Kinder kannten jäh den Sinn der alten Bücher. Das Messer auf dem Tisch wurde an Worten scharf. Und Abende zog man sich ins Gesicht wie Tücher, wenn man das Stelldichein der Mörder suchte. Darf man sich der bitteren Racheschwüre noch entsinnen? Ich höre im Nachtwind brausen noch den wilden Schwan. Der Worte Wunden bluten heute nur nach innen. Die Zeit der Wunder schwand. Die Jahre sind vertan. Auf Karl Mickels persönlichen Wunsch. Das 66. Sonett von Shakespeare. Von mir übersetzt. All dieses Müde schrei ich auf zum Tod. Seh ich Verdienst am Bettelstab verdorben. Ein dürres Nichts wird Regel und Gebot und reinster Glaube feige abgeschworen. und hohe Ehre übel abgetan und Mädchentugend fürchterlich geschändet, Vollendung in des Fehlers niederm Bann und Kraft in hohle Ohnmacht hingewendet. Das Wort von Macht gebunden welkt dahin, Narren gesetzt über die Wissenschaft und einfach Wahres als Sturheit verschrien und Sklavingüte in verruchte Haft. All dieses Müd möchte ich von hinnen sein, nur ließ ich dann im Sterben dich allein.
Aber ich möchte doch diesen Sonett etwas zunächst fragen, wann ist das eigentlich nachgedichtet worden? Bekannt geworden ist es, glaube ich, Mitte der 60er Jahre oder Anfang der 60er Jahre.
Ja, ich glaube, es war
in dieser
Anfang,
Zeit.
Anfang der 60er.
Na, auf jeden Fall ist es wirksam geworden Anfang der 60er Jahre, als es hieß, Sie dichten gar nicht mehr oder schreiben keine Gedichte mehr.
Ja, was ja auch wahr ist. Ja,
was wahr ist, was ich übrigens auch immer gut verstanden habe. Und dann ist dieses Gedicht, übrigens das von DDR-Autoren meist übersetzte Sonett Shakespeares, charakteristischerweise ist von Hand zu Hand gegangen in der DDR. Also das haben Sie vielleicht gar nicht mitgekriegt, aber der Karl weiß es sicher noch. Es ist vervielfältigt worden und so weiter. Es ist als ein wichtiges Dokument damals durchaus im Sinne dieser Veranstaltung aufgefasst worden, dass es nun früher übersetzt worden ist.
Ich höre das zum ersten Mal.
Ja, Sie haben das noch nicht gehört.
Nein.
Es ist abgeschrieben worden, es ist weitergegeben worden. Du erinnerst dich?
Ja, natürlich. Ich weiß nicht mehr, wo ich es zuerst las, aber das war in den 60er Jahren. Und es war ein doppeltes Erschrecken. Ein Erschrecken über die Wahrheit des Gedichts und ein zweites Erschrecken darüber, einer absoluten Nachdichtung zu begegnen. Und zum Nachdichten gehört ja Können immer erstmal dazu. Das reicht vielleicht fürs Gelingen. Zum absoluten Gelingen gehört auch noch etwas, was man ein bisschen zynisch vielleicht Glück nennen könnte. Also zum Beispiel diese große Produktion der Winterreise, Schubert Wilhelm Müller, die Peter Anders gesungen hat, die ist aufgenommen worden im April 1945 an der Masurenallee. Mich wundert es heute noch, wie es ihnen gelungen ist, die Abschüsse der russischen Artillerie da nicht hörbar zu machen auf dem Band. Diese Situation war für Anders, es klingt jetzt böse, wenn ich sage, ein Glück, ne? Sonst wäre diese Interpretation nicht so ungeheuerlich geworden. Also in diesem Sinne spreche ich von Glück. Und der zweite Schock war, bei dem, dass es so gelungen ist, so enorm ein Shakespeare-Sonett zu übertragen, überhaupt ein fremdes Gedicht so zu übertragen. Denn die Shakespeare-Sonette insgesamt sind ja tatsächlich nicht vollkommen übersetzt. Nicht? Das meiste ist nicht gut, was wir in deutscher Sprache haben in den Sonetten. Und plötzlich eine absolute Übersetzung, das war ein doppelter Schock. Freudenschreck.
An Regis sollte man aber vielleicht doch erinnern.
Ja. Aber Regis ist in mindestens drei Viertel seiner Texte gezwungen. Da ist mal ein Satzbau, der nicht stimmt, da ist etwas, was unklar ist und alles das. Und diese völlige Klarheit bei der Bewahrung dieses Tons, bei einem Verzicht, das ist eine Frage, ich weiß nicht, ob Sie darüber sprechen wollen, ob es Ihnen noch erinnerlich ist, der Verzicht auf dieses and beim Shakespeare, was hier so durchzieht.
Ja.
Trotzdem ist dieser Sog, dieser langsame Drive da, das muss schwer gefallen sein, darauf zu verzichten, dieses and nachzubilden und die Wirkung mit anderen Mitteln zu erzielen.
Nun ja, ich habe, sagen wir mal, ich habe es sechsmal drin, ich habe gerade nachgezählt. Ich kann mich nur noch erinnern, ich habe ja früher schon Übersetzung als eine Art Gymnastik bezeichnet. Für mich war es jedenfalls eine Gymnastik. Es ist eine Sprachgymnastik. Sie trainiert einen ungeheuer. Also wenn man es mit Sprache zu tun hat, trainiert es einfach einen für die eigene Produktion und ist deshalb wichtig. Ich habe damals drei Shakespeare-Sonette übersetzt. Es gibt drei. Aber da ich mich nie so ungeheuer mit meinem Zeug beschäftigt habe, vergesse ich natürlich auch manchmal die Zeiten. Ich bin Silvia Schlettstedt dankbar, dass sie mich daran erinnert hat, dass ich diese Sachen noch gegen Kriegsende in der Schweiz angefertigt habe, neben anderen Dingen, die ich damals auch übersetzt habe, entweder aus dem Französischen oder Englischen oder Spanischen. Das waren für mich Übungen und ich empfinde sie heute noch so als ganz gute Übungen.
Ja, und jetzt sollte man vielleicht an den Beginn der 60er Jahre in der DDR denken. Ich finde es richtig, dass du diese qualitative Seite betonst. Wir waren ja damals auch dabei, unseren Sinn für Qualitäten zu schärfen, mit Hilfe auch solcher Nachdichtungen. Aber man sollte es jetzt mal hören als ein Gedicht, das in der DDR entstanden ist, sozusagen. Es ist natürlich ein Shakespeare-Sonett, das dann später, ich glaube, Pietras hat es, glaube ich, auch nachgedichtet, aber sehr viele, Volker Brauns Nachdichtung ist damals nicht gedruckt worden, weil sie zu sehr als DDR-bezogen empfunden worden ist, als kritisches Gedicht. Wir haben dieses Gedicht uns natürlich auch deswegen weitergegeben, weil es uns als Gedicht gefallen hat. Wir haben es aber auch als Kritik an der Bürokratie, an Misslichkeiten des Alltags in der DDR gelesen und so weiter und so fort. Vielleicht sollte man das einmal so hören.
Also nochmal, natürlich jetzt nur Deutsch. All dieses müde schrei ich auf zum Tod, seh ich Verdienst am Bettelstab verdorren. Ein dürres Nichts wird Regel und Gebot und reinster Glaube feige abgeschworen und hohe Ehre übel abgetan und Mädchentugend fürchterlich geschändet, Vollendung in des Fehlers niederm Bann und Kraft in hohle Ohnmacht hingewendet. Das Wort, von Macht gebunden, welkt dahin, Narren gesetzt über die Wissenschaft und einfach Wahres als Sturheit verschrien und Sklavin Güte in verruchter Haft. All dieses Müd möcht ich von hinnen sein, nur ließ ich dann im Sterben dich allein.
Ich wollte noch eins sagen, dass ich auf diese technische Seite des Gedichts zu sprechen komme. Es ist schwer, über die Gehalte zu sprechen, denn die Gehalte sprechen für sich selbst. Worüber man sprechen kann, worüber ich sprechen kann, sind dann diese Dinge, die als Formalismus so lange abgetan waren. Aber das Gedicht und die Wirkung muss ja gemacht sein.
Alles klar, aber ich glaube, dass durchaus begriffen worden ist, vor allen Dingen durch die betontere zweite Lesung des Sonetts, wie das damals aufgenommen worden ist von einer Menge von Lesern, die sich das eben weitergereicht. Und die haben natürlich sich nicht diese Frage gestellt. Wir haben uns die vielleicht gestellt und du besonders und Rainer Kirsch und so weiter haben die sich natürlich gestellt. Aber die haben sich natürlich diese Frage nicht gestellt, sondern sie haben das Gedicht begriffen als ein DDR-Gedicht, so blöd das klingt, nicht? Das ist, glaube ich, ziemlich klar. So ist das begriffen worden. Der Film Ein Vogel flog übers Kuckucksnest ist ja auch, obwohl er nun wirklich im tiefsten Amerika spielt, von größeren Teilen des Publikums als ein DDR-bezogener Film gesehen worden. Das kann man eben mit Kunst und mit Literatur und mit Gedichten natürlich machen. Das ist so, das ist so. Du kannst dich vielleicht nicht mehr so genau an diesen Film erinnern. Da werden Motive des Eingesperrtseins abgehandelt in diesem Film, die von einem Teil des Publikums durchaus als eigene Probleme aufgefasst worden sind. Das war immer die Gefahr mit solchen dubiosen Filmen, wenn man sie in der DDR gespielt hat, dass sie gewissermaßen falsch und richtig gleichermaßen verstanden worden sind.
Zugegeben. Und das war der Augenblickseindruck in der Situation. Es muss aber, glaube ich, dazu gesagt werden, es ist ein Weltgedicht.
Ja, das bezweifelt ja kein Mensch.
Dann sind wir uns einig.
Ja, trotzdem finde ich es nach wie vor hochinteressant, dass gerade dieses Sonett, ich halte also die von Stefan Hermlin auch für die überzeugendste Nachdichtung. Andere sind leicht aktualisierend. Ich glaube, die von Volker Braun ist ja ein bisschen aktualisierend gewesen. Ist grad, dass gerade dieses Sonett von einem Dutzend jüngerer Dichter in der DDR nachgedichtet worden ist und nicht dieses oder jenes. Das hat ganz sicher seinen historischen Grund, womit ich wieder auf den vorgegebenen Sinn dieser Veranstaltung komme. Wir wollen, was ich eigentlich gar nicht kann, mit Hilfe von Gedichten aus 4 Jahrzehnten so eine Art historischen Abriss geben. Das kann man wahrscheinlich überhaupt nicht mit Gedichten machen. Aber wenn wir schon über Historie sprechen, dann muss man das auch unter diesem Gesichtspunkt sehen dürfen, den ich jetzt eben angewandt habe. Nicht?
Selbstverständlich. Bloß du hast was Merkwürdiges über deine erste These hinaus gesagt. Nämlich gerade der Verzicht auf das Aktualisieren macht das Gedicht zu einem akuten.
Und
immer wieder.
In Ordnung.
Das ist eine vollkommen richtige
Bemerkung, in Ordnung,
die man heute gar nicht oft sagen kann.
Ja.
Also das ist nun wieder eine persönliche Meinung von mir. Etwa das Theater, das ganze Theater, was heute vor unseren Augen sich abrollt. Ich meine jetzt das wirkliche Theater.
Also die Schaubühne.
Die Schaubühne ist auf diesem Weg einer ganz unangebrachten Aktualisierung. Ich gehe da überhaupt nicht mehr hin. Aber es ist für mich allein schon eine Qual, Fotos in der Zeitung zu sehen, auf der irgendeine neue Inszenierung, entweder des Rings der Nibelung oder meinetwegen Schillers Kabale, gezeigt wird, in denen die Leute unbedingt in Trachten des 20. Jahrhunderts herumlaufen. Das ist zum Beispiel eine vollkommen idiotische, längst überholte Angelegenheit, die hat es schon einmal gegeben, zu Beginn der Weimarer Republik, also in den frühen 20er Jahren, da war noch irgendein Sinn dabei, ich meine, dass Piscator, sagen wir, den Karl Moor in der Maske von Max Hölz auftreten ließ, das hatte damals noch einen Sinn, aber hat sich auch nicht bewährt auf die Dauer. Aber heute dieses Andauernde, die Leute müssen unbedingt Gehrock tragen oder wenn sie Wotan sind, das ist eine ganz furchtbare Angelegenheit. Und ich hoffe, dass das Theater bald wieder konservativ wird.
Vor dieser Veranstaltung habe ich mir überlegt, dass das, was Stefan Hamlin repräsentiert und macht und gedichtet hat und das, was ich gemacht habe und getrieben habe, dass das eigentlich zwei Pole sind, zwei sehr entfernt sich gegenüberstehende Pole und dass es sicher ein Problem sein würde, da Funken sprühen zu lassen oder umgekehrt, nach der Ästhetik des Paradoxen sprühen ja gerade dann Funken. Ich stimme also dem zu, was Mickel über dieses Sonett gesagt hat und über diese Nachdichtung. Ich würde aber nicht jetzt dem auch zustimmen, was Hermlin über das Theater, über die Schaubühne, über die Spiele mit den Texten und so weiter sagt. Ich will das nicht weiter ausführen. Ich würde aber auf jeden Fall, wenn ich Zeit dafür hätte, einen extrem anderen Standpunkt zu diesen Fragen einnehmen. Und nicht nur in Bezug auf das Theater, sondern selbstverständlich steckt dahinter ein großes, ausgebildetes poetologisches System, wenn man das so sagen darf. Es betrifft auch das Verhältnis zu Gedichten. Ich habe eben in dem vorbereitenden Gespräch, bei dem Geplauder vor der Veranstaltung, mich als ein Vertreter des Destruktiv-Jazz bezeichnet. Wobei selbstverständlich auch der Destruktiv-Jazz gewisse Ordnungen aufweist, wie auch dieses Gedicht von Fühmann bei aller Lockerheit natürlich eine nachweisbare und aufzeigbare Ordnung aufweist. Ich will jetzt nicht mit Ihnen darüber diskutieren, dass man einen Goethe- oder Schiller- oder Shakespeare-Text auf der Bühne in den unmöglichsten Formen präsentieren darf oder nicht. Ich bin der Meinung, dass man das durchaus darf. Ich bin auch der Meinung, dass diese von Ihnen so sehr erwünschte konservative Wendung vermutlich nicht statthaben wird. Aber das sind so die Unterschiede, die ich nur einmal kurz festgehalten haben möchte. Nicht damit einer meint, ich wäre für eine Rückkehr des Theaters, sagen wir mal, zu dem guten Theater Anfang des Jahrhunderts, nicht? Der Unterschied, glaube ich, zeigt sich auch mit diesem Gedicht. Und gerade deshalb wahrscheinlich wieder, weil es etwas sehr Unordentliches darstellt, auf eine relativ ordentliche Weise. Das Gedicht ist sehr privat. Der Rühmkorff hat mal darüber was geschrieben, das habe ich aber leider nicht mehr gefunden. Es beschreibt den Tod eines Freundes im Winter, im Wettlauf mit sozusagen mit dem Schneemann, der schmilzt. Das ist natürlich eine erfundene Geschichte. Der Tod des Freundes ist nicht erfunden. Außerdem ist es ein Gedicht auch des Selbstmitleids, glaube ich. Allerdings des dann durch Schnoddrigkeit aufgehobenen Selbstmitleids. Das gehört zu den Gedichten, die nach 65 angefangen haben. Und die also zu den Gedichten gehören, die ich für meine eigentlichen halte. Das fängt bei mir um 65 an. Es ist dann dieser Gedichtband Das Sandkorn und das andere dann alles verstreut. In dem Gedichtband Das Sandkorn, der dann erst 10 Jahre später, glaube ich, erscheinen konnte, steht dieses Gedicht von 1965. Des Freundes Wettlauf mit dem Schneemann. 1. Den Schneemann dort im Hof, den lückenhaften Stumpf, du sahst ihn kurz vorm Sterben. Ich trank immer weiter. Die rote Möhrennase und den schmutzig-grauen Rumpf. Der überlebt mich. Und du sagtest es fast heiter. 2. Obwohl du selten pünktlich warst und niemals streng mit Zeigern, weshalb wolltest du die Uhrzeit wissen? Ich, dritter Stock, du, Meter unterm Souterrain. Ich überleg's und trink vor mir das leere Kissen. 3. Du unterm grün gestriemten Schnee im Totendress, der Schneemann hat dich überlebt, ich bin betrunken. Da ich verwirrt die Strecke eures Wettlaufs mess, ich seh den Schneemann zu 3/4 abgesunken. 4. Der Schneemann schmilzt in meinen Augen, eh er schmilzt. Der graue Sieger schmilzt. Kein Grund zum Trinken? Bitte. Ich hab, als keiner da war, deine Uhr gefilzt. Ihr Zifferblatt zerfließt, laut ticken deine Schritte. Ein Gedicht von Uwe Gressmann, der auf eine merkwürdige Weise mit dieser Sphäre zu tun hatte, der auch mit so Volkssprache gearbeitet hat, besser wäre zu sagen Bevölkerungssprache, also der auch hätte schreiben können, dass einer eine Uhr filzt und auch weiß, was das bedeutet. Und zwar ein Gedicht, das in allen Gressmann-Ausgaben, auch in der sehr wertvollen von Pietras, seltsamerweise nicht vorkommt. Oder täusche ich mich da? Raumfahrt.
Kommt nicht drin vor.
Ich glaube, dass es eins der wesentlichsten Gedichte von Gressmann ist, im Hinblick auf das, was er die geometrische Idylle nennt, Bewegungen im Raum, S-Bahnfahrt, die zur Raumfahrt wird, Straßenbahnfahrt, die sozusagen zum Raketenstart wird und so weiter und so fort. Aber vor allen Dingen Berlin als phantasmagorisches Erlebnis. Für mich, also Entschuldigung, dass ich immer das kommentiere ein bisschen, für mich auch deswegen wichtig, weil mir die ganze DDR schließlich als eine Phantasmagorie, etwas irre und absurde Phantasmagorie vorgekommen ist, was sich dann in meinen späteren Prosabüchern gezeigt hat. Dieses Gedicht ist ein relativ frühes Gedicht von Gressmann. Die späteren Gedichte Gressmanns, vor allen Dingen die kritischen aus seinen letzten 2 Lebensjahren, die um Schilder spielen, sind zum größeren Teil verschwunden gewesen. Pietras, Sie sind wieder da. Sie liegen plötzlich wieder in der Akademie der Künste in einem blauen Packpapierumschlag. Für mich, also die, obwohl es sich da oft nur um Gedichtansätze handelt bei Gressmann, um eine sehr frühe, ganz gravierende Abrechnung mit der DDR auf höhnische Weise, also gar nicht auf oppositionelle Weise, sondern auf höhnische Weise. Und das hat mich schon ein bisschen beeinflusst. Ein früheres Gedicht von Gressmann, das diesen phantasmagorischen Charakter doch deutlich zeigt. Uwe Gressmann, Raumfahrt. S-Bahnen dunklen Himmels sind vom Wind berauscht. Auch wenn nahe und ferne Böschungen von Sternen wie begeistert vorüberschwärmen. Bahnhof für Bahnhof steigen aus den Himmelshöhen, die zur Erde wollen. Und die den Steig und die Treppen hinuntertaumeln, flüstern, die da geboren werden, behalten den Fahrschein, weil es im Reich der Lebenden üblich ist, den Schein zu wahren. Und taucht da unten eine Straßenkreuzung auf, eine Geschäftsgegend, wo man noch einkauft, fahren andere weiter, die dort gelebt haben, und von ihren Zeiten auf Erden sprechen sie. Und meinen vielleicht auch, manche sitzen oder stehen im Raum eines Abteils, wo das Leben von angeschalteten Sonnen taghell leuchtet und wächst und dann und wann ein bisschen schaukelt. Grau wie das Fensterglas im Zuge der Nacht mit angelehnten Schatten wartender dort bibbert, obwohl es nicht kalt ist, sind des Himmels S-Bahnen vom Wind berauscht, auch wenn nah und ferne Böschungen von Steinen wie begeistert vorüberschwärmen. Und wer da wünscht, nach dem Tode wieder zu leben, fragt den Bahnhofsvorsteher, wie man auf die Erde kommt. Aber der Herr lacht bloß. Kinder, Kinder, ihr stinkt ja wie ein harzer Roller. So madig traut ihr euch ins Leben? Ihr seid ja dem Knochenkerl von der Schippe gehopst. Wascht euch erst mal und lasst nichts merken und zeigt den Fahrschein vor. So den behaltet, geht ihr durch die Sperre, weil es im Reich der Lebenden üblich ist, den Schein zu wahren. Doch taucht da unten eine Straßenkreuzung auf, fahren andere weiter und staunen, dass man die Erde mit den Füßen besteht, obwohl der Raum eines Abteils in Fahrt ist und so schaukelt und dem Leben Licht und Sonne schon ganz automatisch andreht. Ich möchte doch noch mal zu diesen verschwundenen Gedichten kommen. Der Gressmann war, was der Mickel nun wahrscheinlich wieder bestreiten wird, nicht nur nach meiner Vorstellung, ein Naiver im Sinne Rousseaus. In der Schweiz gibt es ähnliche Dichter und Autoren und Maler. Diese Leute machen ja alles, versuchen auf das Gesamtkunstwerk hinauszukommen, Wölfli etwa in der Schweiz. Bei all diesen Leuten findet man die Tendenz, die Dinge möglichst vollständig und ordentlich darzubieten, bei aller Unordentlichkeit im Einzelnen. Ich hatte diese verloren gegangenen Gedichte zum Teil aufgeschrieben, deshalb ist überhaupt bemerkt worden, dass die weg waren. Es sind die kritischen Gedichte natürlich, die frühen Ablösungen von der DDR. Ich will nur mal 10 oder 20 solcher Titel aus den jetzt wiedergefundenen Gedichten vorlesen, um zu zeigen, dass da ein ganzes DDR-Panorama sozusagen noch nachzuvollziehen ist und wahrscheinlich mehr über die Geschichte der DDR sagt, als das nun unsere einzelnen Gedichte tun können. Es gibt 3 Listen. Das alles spielt im Umkreis von Schilder. Schilder ist sozusagen die DDR mit ihren ulkigen Eigenschaften oder kritisch zu wertenden Eigenschaften.
Zu Gressmann, seitdem ich ihn kennengelernt habe, immer bekannt habe, ja, denn Gressmann gehörte zu den Autoren, damals vollkommen unbekannt, die ich bei meiner bekannten Akademielesung von 1962 auch gelesen habe. Ich habe ihn erst später dann persönlich kennengelernt. Ich lese jetzt überhaupt das letzte eigene Gedicht, das ich verfasst habe. Es ist auch schon ziemlich lange her. Hier in dem Raum befinden sich bestimmt viele, die damals noch nicht geboren waren. Also es war das Jahr 1958. und heißt Der Tod des Dichters in einem antiken Versmaß, verfasst in der asklepianischen Strophe. Der Tod des Dichters. Nah schon ist der Herbst, nah ist im Fall der Frucht das Verklingen des Lieds. Dort, wo der Wald erdröhnt, tief vom Sturz seiner Toten und den Stürmen, die südwärts wehen. Denn bestimmt ist's, dass groß auf sich verdunkelndes Schlaf kommt, schattender Hauch, groß wie das Sehnen nach Stille, wenn nach des Lichtes Glanz der heftige Tag verstummt. Sie auch ziehen davon, hin mit den Winden, und nächtlich rauscht überm Haupt weissagend Vogelflug, doch es leuchtet Verheißung dem Verlassenen dort am Weg. Auch der Völkerentschluss ist es geheimnisvoll. Sie, die Dauernden, schauen überm Gebirg das Licht, und es hält sie nicht länger, die Erschütterten, weil es tagt. Doch dem Weilenden, der fernhin entschwinden sieht, unaufhaltsame, sie, die keine Mühsal schreckt, die den Abgrund nicht fürchten und die Drohung der Wasser nicht, nimmer müde, wohin sie die Bestimmung ruft, irrend oft im Gestrüpp ihrer Beladenheit, Finsternissen entsteigend, nie vergessend des alten Traums. Ihm auch kündigt sich an hellerer Zeiten Bild, und was lange schon herrlich verheißen ist, weht auch durch die Stille einer Dämmerung und macht sie schön. Ach, ihn blendet der Tag strömend mit Sommerlicht, und der Atem geht schwer, ringend im Mittagsdampf, wenn die feindlichen Stimmen schreckverworren vorüberfliehen. Wolken, Wolken, zu euch, furchtbare Gleichnisse, Aufglanz oben im Licht, treibend in Lüften ihr, angstlos Schöne, zu euch will Blick und Hauch, dass die Unruh schweigt. Flüssen nach auf der Bahn eisiger Wasser und über Ebenen hin, hallenden Wäldern, weit drüben brechen sich Meere ungeheuer am schwarzen Fels, wo der stählerne Pfeil fliegt vor dem Schall und wo Adler stürzen in Nacht, Türme am Horizont künden nahenden Sturm, wo Regen wandert im hellen Raum, denn gegeben ist ihm nimmer, nicht dort, nicht hier, Stillung bitteren Zwists, lang schon, zu lang im Streit lieget im Unerhörten mit dem Künftigen jeder Tag. Neues wächst aber fort, so wie die Zeit es will. Die ist des Darbens müd, ihn aber ruft es weit. Was auch ohne ihn blühet, preist er künftigen Glücks gewiss. Und nun das Gedicht eines anderen, nämlich Wir und ihr von Volker Braun. Diese Durststrecke gegen den Hang voll Eigenheimen und Nutzen, den Gartenlauben der Redaktionen und Doktorhüten, unter die wir kommen, der goldenen Durchschnitt, gemeinsame Nenner der Wahrheit platt wie die Stirn, selbst Bröder, wir stoppeln noch stolz durch die gemäßigte Zone und winden uns wann heraus. in den anderen Städten, ihr bewegten Brüder, ihr ratet uns nicht in eure Bürgersteige, das ist kein Weg oder auf Knien, der gleist vom stillen Schweiß. Ihr zwar könnt machen, was ihr wollt, es hilft euch nichts aus der Gefahrenzone. Und sagen und singen folgenlos, ihr redet euch nicht heraus. Wie kommen wir über den Hang hinweg, ohne Hängen und Würgen, den Schotter, an dem wir lehnen, von Schritt zu Schritt unser kleines Begehren und kehren, ja wann, den Stolz um, einen Spieß ins eigene Fleisch, einen Stachel, die Wege sind längst bereitet von unseren Blicken und eröffnet feierlich, wenn wir nur gehen und vieles ist möglich. Euch ist nichts möglich oder was wir brechen, unsere Schranken, in die fordert euch das Land noch einmal, da wird's geschehen, unsere Vergangenheit. Die wird euch schneller vergehen. Lauscht nicht immer erst. Betreten auf den gallischen Hahn. Erwartet nichts, dass wir waren, dass wir warten. Was ist nicht möglich hier auf der freien Strecke? Hier ist kein Halt, wenn wir die Finger lassen von den Bremsen. Das ist erreicht. Es liegt in unserer Hand, unserem Feld und wird aufgehen, ein blühender Donner in der Geschichte. Wenn wir nur wollen und wünschen und tun, aber wie, was an uns liegt.
Eine Frage und es ist wieder eine technische und wir werden sie sicher nicht beantworten. Warum in bestimmten Zeiten bestimmte poetische Formen gebraucht werden können, also nicht parodistisch gebraucht werden können. Parodistisch gebraucht können alle Formen in allen Zeiten werden, nicht parodistisch gebraucht werden können und andere nicht. Warum ist diese Odenstrophe eine merkwürdige Ausnahme in der Dichtung? Zumindest dieser zweiten Jahrhunderthälfte, aber wahrscheinlich auch dieses Jahrhunderts. Während andere, auch aus klassischen Zeiten überlieferte Formen, durchaus ihr gegenwärtiges Recht behaupten. Also selbst mit dem Hexameter kann man gesellig umgehen, während eine solche Form eine Ausnahme ist.
Diese Ode, glücklicherweise auch ein Nachruf wie mein Schneemann-Gedicht, steht natürlich wirklich formal etwas fremd in der Welt. Es ist, glaube ich, ihr letztes veröffentlichtes Gedicht, nicht?
Ja.
Steht für meinen Geschmack etwas fremd in der Welt und sogar etwas befremdlich, obwohl es mich in gewisser Weise, was vielleicht gar nicht die Absicht war, entzückt, und zwar aufgrund der von dir so geschätzten formalen Eigenarten. Das Gedicht soll nicht entzücken, aber es entzückt mich. Es hat wahrscheinlich für mich, der ich natürlich wirklich den Gegenpol von Hermelin verkörper, wie mir wieder deutlich wird, diese Wirkung, die es eigentlich gar nicht haben soll, nicht? Das ist jetzt eine Frage, ob Sie es gut finden, wenn einem Menschen dieses Gedicht ästhetische Befriedigung bereitet über den Anlass hinaus, dass es sich um einen Nachruf auf Johannes R. Becher handelt, nicht?
Das ist es eben nicht, obwohl es drüber steht.
Steht drüber.
Ja, es steht drüber. Das war eine Verlegenheitslösung. Und zwar kam das so zustande, ich hatte das Gedicht geschrieben, ich hatte es Huchel gegeben und Hans Eisler hat es komponiert und Huchel hat es vereinnahmt und wollte es sofort im nächsten Heft von Sinn und Form bringen. Und ich muss das jetzt gestehen. Natürlich ist das ein Gedicht, das auch mit meiner Biografie zu tun hat. Und ich habe es zunächst mal eben in dieser antiken Strophe geschrieben, um es möglichst weit von mir zu entfernen, um da eine Distanz zu schaffen. Und als der Huchel das hatte, habe ich ihn schon ein paar Stunden später angerufen und habe ihm gesagt, er soll es mir zurückgeben. Ich will nicht, dass es veröffentlicht wird, weil ich schon wieder das Gefühl hatte, es könnte irgendetwas über mich aussagen, was ich nicht bekannt machen will. Und er gab es mir zurück und ein paar Tage später starb der Becher. Ich möchte hier sagen, angesichts des Gelächters, das ich vorhin erhoben hatte bei Nennung dieses Namens, für mich ist Becher keine komische Figur, sondern der Name weckt die Erinnerung an einen genialen Dichter mit auch schweren literarischen oder poetischen Verfehlungen. Und ich will jetzt nicht meine Beziehung zu Becher ausbreiten, das war eine lange Beziehung und eine sehr konfliktreiche Beziehung, die aber dann mündete doch in eine große, auch wieder konfliktreiche Freundschaft. Und ich wusste sehr viel von Becher und wusste über die Bedingungen seiner letzten Jahre, die er elend und verraten von allen seinen sogenannten Freunden zugebracht hat. Becher erkrankte dann schwer und ich war beinahe jeden Tag bei ihm im Krankenhaus und er war so geschwächt, er weinte nur noch, wenn er mich sah und sagte mir einige Tage vor seinem Tod, weißt du, dass du der Einzige bist, außer noch einem anderen, der mich besucht, der zu mir regelmäßig kommt. Der andere war übrigens Walter Ulbricht. Aber die Leute, die Becher also viele Jahre seines Lebens gefördert hatte und begünstigt hatte und so weiter, waren seine schlimmsten Verräter. An der Spitze der berüchtigte Alexander Abusch, wirklich einer der Totengräber der deutschen Kultur in diesem Land. Becher starb und man rief mich natürlich von allen möglichen Seiten an, ob ich nicht etwas zu Bechers Tod sagen will. Und da sagte ich mir, so jetzt ist es dann doch Zeit, das Gedicht zu veröffentlichen. Und ich schrieb drüber in Memoriam Johannes R. Becher. Und so erschien es dann. Aber es war an sich nicht für diesen Tod geschrieben. So habe ich mich hinter Bechers Tod versteckt, wenn ich mal so sagen soll.
Endler macht immer gern den Advocatus Diaboli. Und ich erinnere mich einer Zeit, als ich fürchterlich auf Bechern schimpfte. Und das ging dann Endler über die Hutschnur und er verteidigte ihn mir gegenüber. Diese Gerechtigkeit, ja, die muss dir widerfahren.
Ich habe auch eine komplizierte Geschichte mit Becher. Und sie hat geendet mit einer Art von Hass, muss ich schon sagen. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Es ist übrigens nicht gelacht worden über Becher als einer komischen Figur, sondern weil einige Literaturwissenschaftler, die ich hier sehe, wissen, dass ich bei jeder Gelegenheit Krittelndes, Nörgelndes oder Gehässiges über Becher beziehungsweise dessen Dichtkunst äußere. Es ist nicht über Becher als komischer Figur gedacht worden. Ich habe auch meine komplizierte Geschichte mit Becher. Ich habe den Becher verteidigt, ich habe mich in diese Gedichte hineingewühlt. 65 war das, glaube ich, das war mein Ende von Auftritten im Kulturbund in einer großen Diskussion, an der Paul Wiens, Bernd Jentsch und einige andere beteiligt waren, Becher bezeichnet als den größten, schlechtesten Dichter, den es jemals gegeben hat oder in dieser etwas gehässigen Weise. Ich glaube, das war das Ende meiner Auftritte im Kulturbund. Ich bedauere das aber nicht. Ich habe das damals erklärt an einigen Gedichten, die sich eigentlich so ein großer Dichter, als der ja Becher bezeichnet worden ist, auf fast formelhafte Weise nicht leisten durfte. Es ist eine lange Geschichte zwischen mir und den Becher-Gedichten, die ich jetzt nicht weiter ausführen will. Auch eine Geschichte in Bezug auf die für mich oft äußerst banalen theoretischen Äußerungen von Becher. Aber da sind Sie wahrscheinlich auch der Meinung, dass da sich...
Da gibt es hervorragende Bemerkungen.
Ja, ich bin inzwischen zu einem wirklich allgemeinen Kritiker der Becherschen Theorien und der Becherschen Dichtkunst geworden, mit Ausnahme wirklich der 5 oder 6 Gedichte, die ich mir irgendwann mal ausgesucht habe und auch tatsächlich so als Becher-Kollektion in irgendeiner westdeutschen Zeitschrift veröffentlicht habe.
Eddie, und vielleicht ist eins bei deiner Kollektion dabei, aus dem mir jetzt 4 Zeilen einfallen, aus dem Petrarca-Gedicht. Es war wohl datiert auf das Jahr 38.
Nein, es war nicht dabei, macht
aber soll nichts. Aber wohl aus den 50er Jahren sein. Da fallen mir die vier Verse ein, mit denen er sich wohl beschreibt. Ein fein geschliffener Dolch ist mein Verlass, ein Panzerhemd statt einer Seidenweste. Gleich wachsam in der Liebe wie im Hass empfange ich zum Feste meine Gäste.
Das wirft mich nicht um, das erzähle ich als Epigonal. Ja? Das wirkt wie eine Nachdichtung, nicht? Auf mich.
Ja, aber du wirst jetzt wieder Gedichte lesen.
Und zwar lese ich eins von Karl Mickel. Dem Karl Mickel wird es schon zu viel, dass bei diesen Veranstaltungen ständig Gedichte von ihm vorgetragen werden. Bei der ersten neulich, bei der Rainer Kirsch und Christoph Meckel gelesen haben, ist auch ein Mickel-Gedicht Dresdner Häuser vorgetragen worden. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als auch ein für mich sehr wichtiges Mickelsches Gedicht vorzulesen. Aufgenommen in der Anthologie Das letzte Mal mit der Geliebten, von den Dichtern selber allgemein als Sauf- und Fress-Anthologie bezeichnet. Man könnte es fast beschreiben als ein kaputtgegangenes Sonett, Bier für Leising. Und das steht nun, um auf die Jahrzehnte zurückzukommen, für die 70er Jahre. Im Kontext zu einer Welle von Literatur, die sozusagen einem ziemlich verlogenen Sensualismus gehuldigt hat, vom Karpfenessen bis zum Antikarpfenessen und von Liebesgedichten noch und noch. Ein ganzes Jahrzehnt geprägt von Liebesgedicht-Anthologien, Sauf- und Fress-Anthologien, Sport-Anthologien. Karl Mickel, Bier für Leising. Maulfaul, schreibfaul bist du, Richard. Gern stemm ich auf den Tisch zwei Ellenbogen und denke, es sind viere. Was steht zwischen uns? Bier, Helga! Noch zwei große, weiße Blumen auf dem gelben Stiel. Was tue ich, sagst du. Ich deute an, sag ich. Die wirklich Weisen, wenn die was sagen, sagen die, na ja. Ich kenne eine Frau, vom Hörensagen aber verbürgt, 30. 9 Jahre am Fließband, der zucken, wenn sie geht und liegt, die Arme. Die läuft zum Psychiater, denn sie wünscht zu kündigen. Der Wunsch, klagt sie, sei krankhaft. Wer Ohren hat zu sehen, der wird schmecken. Halte ich für eines der besten Gedichte von Karl Mickel und für ein ganz zentrales Gedicht dieser Zeit, selbstverständlich den Rahmen dieses etwas verlogenen Sensualismus, ich sage mal verlogenen Sensualismus, weit hinter sich lassen, das ist ja klar.
Gedichte von anderen, Gedichte, die mir gefallen und gefallen haben. Als erstes will ich ein Gedicht aus dieser Zeit vorlesen, von Johannes Bobrowski, Der Wanderer. Abends, der Strom ertönt, der schwere Atem der Wälder, Himmel, beflogen von schreienden Vögeln, Küsten der Finsternis, alt, darüber die Feuer der Sterne. Menschlich habe ich gelebt, zu zählen vergessen, die Tore, die offenen, an die verschlossenen habe ich gepocht. Jedes Tor ist offen, der Rufer steht mit gebreiteten Armen, so tritt an den Tisch. Rede, die Wälder ertönen, den atmenden Strom durchfliegen die Fische, der Himmel zittert von Feuern.